Guten Morgen, liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Sangha. Heute ist Samstag, der 11. Oktober. Wir sind hier in Gmund am Tegernsee zusammengekommen, um einen Tag der Achtsamkeit zusammen zu verbringen. Mir ist bewusst und ich weiß, dass dieses Thema, das ich heute behandle, für viele Menschen ein absolutes Tabuthema ist. Es fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer, sich mit der eigenen Vergänglichkeit oder Sterblichkeit zu befassen. Ich wollte dieses Thema auch schon wieder ad acta legen, aber als ich dann Thich Nhat Hanhs Buch Kein Werden, kein Vergehen noch einmal gelesen habe, fand ich vieles, das mich dann doch ermutigt hat, diesen Vortrag heute mit euch zu teilen. Abgesehen hat mich Ilona und Thomas auch unterstützt, mich dieses Themas mal anzunehmen. Bei Thay in seinem Buch fand ich, als er schreibt, dass der nachfolgende Text täglich in buddhistischen Klöstern rezitiert wird. Ich war zwar noch nicht in Plum Village, aber ich nehme an, dass er dort dann in seinem Kloster auch rezitiert wird. Er schreibt: Beim Ein- und Ausatmen bin ich mir bewusst, dass es in der Natur liegt, sterblich zu sein. Vor dem Sterben gibt es für mich kein Entrinnen. Ich bin so beschaffen, dass ich altere. Vor dem Altwerden gibt es für mich kein Entrinnen. Es liegt in meiner Natur, krank zu werden, weil ich einen Körper habe, bin ich unweigerlich mit Gesundheitsproblemen konfrontiert. Alles, was ich schätze, was mir lieb und teuer ist und woran ich hänge, werde ich eines Tages aufgeben müssen. Das Einzige, das ich mit mir forttragen kann, ist die Frucht meines eigenen Handelns. Nichts anderes kann ich mitnehmen als die Frucht meiner mit Körper, Rede und Geist vollzogenen Handlungen. Und Buddha selbst hat schon gesagt, alles, was den Samen des Entstehens in sich trägt, trägt auch den Samen des Vergehens in sich. Meinen großen Lehrer weiter zu zitieren, er sagt zur Vergänglichkeit: Ohne Vergänglichkeit ist Leben unmöglich. Wie könnten wir unser Leiden umwandeln, wenn die Dinge nicht vergänglich wären? Wie könnte unsere kleine Tochter zu einer wunderschönen jungen Frau heranwachsen, wenn es die Vergänglichkeit nicht gäbe? Wie könnte der Zustand der Welt besser werden? Wir brauchen die Vergänglichkeit für die soziale Gerechtigkeit und Hoffnung. Und er sagt weiter: Wenn du leidest, dann ist es nicht deshalb, weil die Dinge vergänglich sind. Du leidest, weil du glaubst, dass die Dinge unvergänglich sind. Wenn eine Blume verwelkt, leidest du nicht so sehr, weil du einsiehst, dass Blumen vergänglich sind. Aber du kannst die Vergänglichkeit von dir und der von dir geliebten Menschen nicht akzeptieren. Und du leidest schwer, wenn jemand stirbt. Und heute wollen wir mal versuchen, uns unserer eigenen Sterblichkeit, unserer eigenen Endlichkeit ein bisschen näher zu kommen. Es ist ein nach innen schauen, sich die eigene Lebensgeschichte mal anzuschauen. Und was bedeutet meine eigene Vergänglichkeit für mich? Und was gibt mir in meinem Leben Sinn? Und Silvia Wetzel, viele kennen sie vielleicht von euch, sagte auf einem Seminar, das ich bei ihr besuchte: Wenn ihr diesen Teil der Endlichkeit aus eurem Leben ausklammert, dann könnt ihr auch nicht wirklich das Leben schätzen. Dann können wir auch nicht wirklich frei und glücklich sein. Ich will euch ein bisschen von meinem Hintergrund erzählen, warum ich mich dann auch noch für dieses Thema entschieden habe. Ich durfte sehr, sehr viel lernen vor über 10 Jahren zur Ausbildung zur Hospizbegleiterin beim Hospizverein Dasein. Die Grundlage dieser Ausbildung beruhte teilweise auf dem Buch von Sogyal Rinpoche, das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben, und dem Buch von Christine Longacre, dem Tod begegnen und Hoffnung finden. Sie ist auch eine Buddhistin und bei ihr persönlich habe ich auch schon ein 8-tägiges Seminar mitmachen dürfen. Viel durfte ich auch lernen von Frank Ostersetzky, das ist der Leiter des Sterbehospizes in San Francisco, der einige Seminare in München gegeben hat. Er ist auch zusammen mit Doris Dörrier der Schirmherr meines Hospizvereins. Und wie ihr vielleicht wisst, hat Doris Dörrier auch das Hörbuch gesprochen von Thay, Frei sein, wo immer du bist. Aber am allermeisten und ganz, ganz viel durfte ich in den letzten Jahren von den Menschen lernen, die ich in der letzten Phase ihres Lebens begleiten durfte. Ich habe beobachtet, und das schreibt auch Christine Longacre in ihrem Buch, dass bei Menschen, die am Ende ihres Lebens noch die Möglichkeit haben zu reflektieren, tauchen bei vielen verschiedene Dinge auf, die sehr ähnlich sind. Jetzt nicht so vom Inhalt, sondern von der Thematik her. Eine Sache ist der Umgang mit dem Leiden. Im Angesicht des Todes ist Leiden nicht immer vermeidbar, obwohl wir eine wunderbare Palliativmedizin speziell auch in München haben. Egal, ob es sich um physische oder psychische Schmerzen handelt, leidvolle Erfahrungen mit dem Loslassen, dem Ja-Sagen oder eben auch Nicht-Ja-Sagen können zum eigenen Leben, zu der eigenen Geschichte. Und etwas, das auch immer wieder auftaucht, ist die Frage nach der Spiritualität, Religiosität und der Fähigkeit, wie sehr ich dem vertraue, was man so die innere Zuflucht nennt. Und dabei meine ich nicht so sehr, was ich denke über das Leben, wo es herkommt, wo es hingeht, über so Konzepte, sondern das, was mich auf einer tieferen Ebene trägt, worauf ich einfach vertrauen und dahinein ich auch loslassen kann. Ein weiterer Aspekt, der oft sehr, sehr schmerzhaft sein kann, das sind ungelöste, ungeklärte Beziehungen, die wir mehr oder weniger alle so ein bisschen mit uns herumtragen im Leben, die wir nicht sagen konnten, nicht lösen konnten, die wir uns nicht getraut haben anzusprechen, im negativen wie auch im positiven Sinn, wo wir noch gegen jemand Wut haben, Groll hegen oder auch im positiven Sinn, wo wir nicht mehr dazu gekommen sind, jemandem einfach nochmal unsere Liebe und Wertschätzung zu zeigen oder auch unsere Dankbarkeit. Und wie wichtig es ist, ungeklärte, ungelöste Probleme zu lösen, zu vergeben, zu verzeihen, habe ich bei einer meiner Begleitungen erfahren dürfen. Ich bekam die Begleitung eines 90-jährigen Mannes, den ich als sehr liebenswürdigen Herrn kennengelernt habe. Seine Frau war gestorben und er wollte nicht mehr leben. Er war physisch und psychisch sehr krank. Aber im Laufe so einer Begleitung lernt man sich ein bisschen besser kennen. Und er erzählte mir auch von seinem Sohn. Sein Sohn war 70, also er war mal ein sehr junger Papa gewesen. Die waren nur 20 Jahre auseinander. Ja, sein Sohn. Infolge seines Saufens, wie sich der alte Herr ausdrückte, war er sehr schwer krank, der Sohn, und konnte das Bett nicht mehr verlassen. Er hatte ihn schon seit Jahren weder gesehen noch telefoniert, obwohl sie nur eine Straßenbreite voneinander entfernt wohnten. Er hörte nur ab und zu mal etwas von seiner Enkelin. Wenn er von seinem Sohn erzählte, spürte ich so viel Hass in ihm. Er verachtete seinen Sohn sogar. Ich habe dann versucht, ihm sehr achtsam, sehr behutsam zu erklären, dass der Sohn weder ein Lump noch ein schlechter Mensch sei, sondern er ist einfach krank, alkoholkrank. Dieses Thema erstmal angeschnitten, hat uns viel und lange beschäftigt. Aber so im Laufe der Zeit habe ich doch gespürt, dass es ein bisschen milder und verständnisvoller wurde. Und wenn es an manchen Tagen dem alten Herrn ein bisschen besser ging, konnte er so ein bisschen mit seinem Rollator rausgehen. Das haben wir dann auch öfter mal zusammengetan. Aber dieses Thema, diese ungelösten, ungeklärten Probleme mit seinem Sohn beschäftigten ihn sehr. Ich habe ihn ja doch oft ermuntert, mal über seinen Sohn zu erzählen, als er noch ein kleiner Junge war, als er dann auch so herangewachsen ist. Und merkte, dass sein Herz immer ein bisschen weiter, größer, milder wurde seinem Sohn gegenüber. Nach längerer Zeit, als ich ihn mal wieder besucht habe, platzte es richtig aus ihm heraus, strahlte mich an und sagte, ich habe meinen Sohn besucht. Ich sage, das ist ja wunderbar. Er erzählte mir, dass sich sein Sohn sehr über seinen Besuch gefreut hat. Und er hat ihn dann öfter besucht. Immer wenn es ihm ein bisschen besser ging, ging er mit seinem Rollator über die Straße und hat seinen Sohn besucht. Es dauerte nicht lange, dann verstarb der Sohn vor dem Vater. Und der Vater war sehr, sehr traurig und doch auch getröstet, dass eine Versöhnung noch stattgefunden hat. Der Sohn verstarb im Juni, der Vater im Dezember desselben Jahres. Und ich war in den Stunden, bevor der Vater starb, war ich bei ihm. Und ich habe also das absolute Gefühl gehabt, dass diese Versöhnung ihm einen guten, ruhigen und würdigen Tod ermöglicht hat. Und da wurde für mich auch mal wieder klar, wie wichtig es ist, zu vergeben, zu versöhnen. Und ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist für Menschen, wenn sie sich mit dem Tod konfrontiert sehen, ist die Frage nach dem Sinn des Lebens, was eben viel zu bedeuten hat, mit Ja sagen können und sich einverstanden erklären mit dem, was das Leben war und was es vielleicht auch nicht war. Und Thay sagt wieder, wenn du die Vergänglichkeit voll einsiehst, wirst du dein Bestes tun, deine Lieben hier und jetzt glücklich zu machen. Der Vergänglichkeit bewusst wirst du positiv, liebend und weise. Vergänglichkeit ist eine gute Nachricht. Ohne Vergänglichkeit wäre nichts möglich. Durch die Vergänglichkeit stehen alle Türen für Änderungen offen. Vergänglichkeit ist ein Werkzeug für unsere Befreiung, sagt Thay. Und jetzt möchte ich gerne mit euch eine Übung machen. Es ist eine Reflexion. Meditation möchte ich es jetzt nicht nennen. Ich habe selber diese Reflexion kennengelernt. Erstens mal bei meiner Ausbildung von Katharina Rizzi vom Hospizverein Dasein. Und sie hat die Übung auch auf dem DBU-Kongress vor einigen Jahren in Frankfurt vorgestellt, der unter dem Motto stand Alter, Krankheit, Tod. Und wir hatten auch im Anschluss so eine kleine Gesprächsrunde. Und es waren auch sehr viele junge Menschen da. Und diese Übung wurde allgemein sehr gut und sehr positiv aufgenommen. Jetzt möchte ich euch bitten, eine Körperhaltung zu finden, die für euch angenehm ist, wo ihr gleichzeitig wach und aufmerksam, aber auch innerlich entspannt sein könnt, vor allen Dingen bequem zu sitzen, bitte. Und wenn ihr möchtet, nehmt euch am Anfang ein bisschen Zeit, zu spüren, wie ihr auf dem Kissen oder auf dem Stuhl oder auf dem Bänkchen sitzt, euren Kontakt mit der Erde einfach ein bisschen wahrnehmen, wie die Erde, die Stabilität der Erde euch trägt, und nehmt euch genügend Zeit, euch einzulassen auf den Rhythmus des Atems, wie er kommt und wie er geht. Ihr könnt auch die Augen schließen, wenn ihr wollt. Unser Leben beginnt mit einem Atemzug. Wir bewegen uns atmend durch das Leben. Vom Moment der Geburt an ist der Weg vorgezeichnet zum Sterben hin. Mit jedem Atemzug nähern wir uns ein bisschen mehr unserem Sterben. Und es wird enden mit dem letzten Atemzug. Manchmal gehen unsere Gedanken woanders hin, und wenn wir das merken, können wir ganz sanft wieder zurückkommen zum Atem und uns bewusst machen, dass jeder Atemzug, jedes Einatmen und jedes Ausatmen uns ganz genau zeigt, wie vergänglich unser Leben ist. Wir wissen nicht, wann das sein wird, wenn wir sterben. Wir wissen auch nicht, wie wir sterben werden. Wir wissen nur, dass wir uns mit jedem Atemzug dem ein bisschen nähern. Wenn Gedanken uns wegtragen, können wir immer wieder achtsam zurückkommen zum Moment des Atmens. Und ohne dass wir den Kontakt und unsere Achtsamkeit verlieren, möchte ich euch einladen, euch die Menschen in eurem Leben vorzustellen, die euch wichtig sind oder waren, falls sie nicht mehr am Leben sind. Menschen, die euch wichtig sind und von denen ihr sagen würdet oder das Gefühl habt, da ist etwas Unerledigtes zwischen uns, etwas Unausgesprochenes, etwas Ungeklärtes. Für ein paar Momente nehmt einfach wahr, was das für euer Leben, für eure Lebensqualität und vielleicht auch für den anderen bedeutet. Lasst diese Gedanken und Bilder wieder ziehen und ladet die Menschen ein, die euch wichtig sind, die eine Rolle spielen in eurem Leben, mit denen ihr eine offene, klare, freie Beziehung habt. Zwischen euch ist alles geklärt, da ist nichts zwischen euch. Da ist alles gesagt, nichts verdreht. Da kann die Liebe frei fließen. Nehmt wahr, was auch das bedeutet für euer Leben und für das der anderen. Und lasst auch diese Gedanken und Bilder wieder ziehen. Spürt wieder das Kommen und Gehen des Atems. Und dann lasst die Frage auftauchen, welche körperlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten sind mir wichtig? Lasst dann auch wieder diese Bilder und Gedanken ziehen und richtet eure Achtsamkeit wieder mehr zum Atem. Und als letztes fragt euch, welcher materielle Gegenstand ist mir wichtig, an dem mein Herz hängt? Das kann ein Erinnerungsstück sein, das kann die Wohnung sein, das Auto, ein Musikinstrument. An welchem konkreten Gegenstand hänge ich, ist mir wichtig. Und dann lasst auch diese Gedanken und Bilder wieder ziehen. Wir erinnern uns wieder an den Atem. Und für einen Moment möchte ich daran erinnern, dass alle diese Menschen, diese Vorstellungen, diese Fähigkeiten, diese Wünsche und Gegenstände, an die wir gedacht haben, die wir gesehen haben, dass wir sie zweifellos alle eines Tages werden loslassen müssen. Egal wie aufgeräumt sie sind, wie erfüllt sie sind oder nicht, egal wie schwer oder leicht es uns fallen wird. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr wart gerade beim Arzt gewesen und der hätte euch gesagt, dass ihr eine schlimme Krankheit habt, mit der ihr vielleicht noch eine Lebenserwartung von 5 Jahren habt. Was wäre euch dann wichtig? Was hat wirklich Sinn und Bedeutung, wenn noch 5 Jahre bleiben? Was wäre in meinem Leben wichtig? Was wäre noch zu tun, wenn noch 5 Jahre Zeit bleibt? Und was wäre besser zu lassen? Genauso gut könnte es aber auch sein, dass wir alle nur noch 1 Jahr Zeit haben. Was wäre dann wichtig? Es könnte aber auch sein, dass ich in einer Woche nicht mehr lebe. Und wenn dem so wäre, und wenn ich das wüsste, was wäre wichtig in dieser Woche? Und angenommen, heute ist mein letzter Tag. Es könnte doch sein, dass irgendetwas in meinem Körper nicht mehr funktioniert. Angenommen, heute ist mein letzter Tag. Was hat meinem Leben wirklich Sinn und Bedeutung gegeben? Und was hat dazu geführt, dass ich Ja sagen kann? Und auch diese Gedanken und Bilder können wir ziehen lassen und uns ein letztes Mal auf unseren Atem besinnen, auf das Kommen und Gehen, den Einatmen, der etwas zu tun hat mit Lebenskraft und Lebensfähigkeit zu bekommen, und der Ausatmung, der etwas mit Loslassen zu tun hat. Und abschließen möchte ich mit ein paar Momenten des Dankens dafür, dass wir die kostbare Gelegenheit hier haben, über diese Dinge zu reden, zu denken, zu spüren, zu diskutieren. Mögen sie zum Wohle aller Wesen dienen, eingeschlossen uns selbst, sodass alle Wesen frei sein mögen von Leid und den Ursachen von Leiden. Ich möchte euch zum Schluss, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, ein Märchen vorlesen, eine Geschichte, die gut zu diesem Thema passt. Einmal kam der Tod über den Fluss, wo die Welt beginnt. Dort lebte ein armer Hirte, der eine Herde weißer Gänse hütete. »Du weißt, wer ich bin, Kamerad?« fragte der Tod. »Ich weiß, du bist der Tod. Ich habe dich auf der anderen Seite hinter dem Fluss oft gesehen. Du weißt, dass ich hier bin, um dich zu holen und dich mitzunehmen auf die andere Seite des Flusses?« »Ich weiß, aber das wird doch sicher noch lange sein. Oder nicht lange sein. Sag, fürchtest du dich nicht?« »Nein«, sagte der Hirte. »Ich habe immer über den Fluss geschaut, seit ich hier bin. Ich weiß, wie es dort ist. Gibt es nichts, das du mitnehmen möchtest?« »Nichts, denn ich warte auf nichts.« »Dann werde ich jetzt weitergehen und dich auf dem Rückweg holen. Brauchst du noch etwas? Wünschst du dir noch etwas?« »Brauche nichts, hab alles«, sagte der Hirte. »Ich habe eine Hose, ein Hemd, ein paar Winterschuhe und eine Mütze. Und ich kann Flöte spielen, und das macht mich sehr lustig.« Als dann der Tod wiederkam, gingen viele hinter ihm her, die er mitgebracht hatte, um sie über den Fluss zu führen. Da war ein Reicher dabei, ein Geizhals, der Zeit seines Lebens wertvolles und wertloses Zeug an sich gerafft hatte. Klamotten, auch Gold und Aktien und 5 Häuser mit etlichen Etagen. Oh, der Mann jammerte und zeterte. Noch 5 Jahre, nur noch 5 Jahre hätte ich gebraucht und ich hätte noch 5 Häuser mehr gehabt. So ein Unglück, so ein schreckliches Unglück. Es war schlimm für ihn. Ein Rennfahrer war unter ihnen, der Zeit seines Lebens trainiert hatte, um den großen Preis zu gewinnen. 5 Minuten hätte er noch gebraucht bis zum Sieg, da erwischte ihn der Tod. Ein Berühmter war dabei, dem ein Orden gefehlt hatte. Nur ein einziger Orden, für den er Jahre aufgewendet hatte. Da holte ihn der Bruder tot. Es war schlimm für ihn. Dann war da ein junger Mensch, Der hatte sehr an seiner Braut gehangen, denn sie waren ein Liebespaar gewesen und keiner konnte ohne den anderen leben. Ein schönes Fräulein war dabei mit langen Haaren. Und viele Reiche, die jetzt nichts mehr besaßen. Und noch mehr Arme, die jetzt auch nicht das besaßen, was sie gerne hätten haben wollen. Ein alter Mann war freiwillig mitgegangen, aber auch er war nicht froh. Denn 70 Jahre waren vergangen, ohne dass er das bekommen hatte, was er hätte haben wollen. Schlimm für sie alle. Als sie an den Fluss kamen, wo die Welt aufhörte, saß dort der Hirte. Und als der Tod ihm die Hand auf die Schultern legte, stand er auf und ging mit ihm über den Fluss, als wäre nichts. Und die andere Seite hinter dem Fluss war ihm ja nicht fremd. Er hatte Zeit genug gehabt, hinüberzuschauen. Er kannte sich hier aus. Und die Töne waren noch da, die er immer auf der Flöte gespielt hatte. Er war sehr fröhlich. Und das war schön für ihn. Der möchte jetzt sicher wissen, was mit den Gänsen geschah. Ein anderer Hirte kam.